Klo zugebracht, versteckt, um mit dem Leben davonzukommen. Es war sehr berührend, ihre Geschichte zu hören, wie sie dazu gefunden hat, den Mördern ihrer Familie zu vergeben und zur Versöhnung zu finden. Das sind nur einige Streiflichter, aber als ich das für mich so bedacht habe und darüber nachgedacht habe, was wird nun aus der Predigt daraus, da hat sich für mich ein roter Faden gefunden. Da ist die Versöhnung in Ruanda, das, was Immaculée erlebt hat. Da ist die nötige Versöhnung zwischen Männern und Frauen beim Thema Missbrauch und Sexismus, zwischen theologischen Richtungen und dem, wie wir in der Kirche oft gegeneinander statt miteinander streiten, das, was Bobert gesagt hat. Da ist aber auch das, was an Konflikten und an Versöhnung nötig ist zwischen Leitern und Mitarbeitern, wo Menschen durch andere, die Macht haben, verletzt worden sind. Und hinter alledem die Frage, wie werden wir als Christen eigentlich glaubwürdig? Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich Versöhnung, Liebe und Einheit. Und da möchte ich heute Morgen unser Augenmerk darauf richten. Es ist ja nicht nur in unseren Gemeinden so, dass wir in Zeiten der heißen Kämpfe leben. Ich weiß nicht, wie nehmen Sie das wahr? Aber da gibt es die Streitigkeit zwischen den Konfessionen. Es gibt auch manchen Streit in anderen Kirchen, der einem regelrecht wehtut. Mir geht das zum Beispiel so, wenn ich darüber nachdenke, wie über das Zölibat in der katholischen Kirche gestritten wird, wo man darüber streitet, als ob der andere ein böses Anliegen hätte. Theologische Streitigkeiten aller Art. Dann die Art des Streites. Wir haben es nicht lange her, da wurde Michael Diener, der Gnadau vorsteht und der Evangelischen Allianz, geradezu aus seinem Amt, kann man sagen, getwittert, wo sich tatsächlich ein richtiger Shitstorm über ihm ergangen hat für seine Positionen. Christen können sowas von boshaft und hasserfüllt und rechtgläubig übereinander schreiben, statt miteinander reden. Aber auch das, was ich schon erwähnt habe, Fragen wie Musik und Gottesdienstgestaltung, wenn sich diese Haltung breit macht, ich möchte das richtige Programm für mich haben. Und ich frage mich, diene ich im Gottesdienst nicht auch Gott? Ist es nicht auch so, dass ich Gemeinschaft und Hingabe lebe? Musikstile, Formen des Betens, all das kann zum Grund der Trennung werden. Aber auch Lebenssituationen, da kann man dann fragen, tun wir genug für Singles? Tun wir genug für Familien? Haben wir die Alten noch im Blick und die Jungen? Haben wir auch genug Frauen im Kirchengemeinderat? Bieten wir auch was für die Männer an? Und all die verschiedenen Gruppen in den Blick zu bekommen, was ja an sich gut ist, kann zur Konkurrenz untereinander führen. Da fühlt sich der eine plötzlich übergangen und der andere nicht ausreichend beachtet. Damit haben wir, glaube ich, Teil an der Not unserer Zeit, dass wir davon leben, dass wir uns abgrenzen. Und ich glaube, das, was ich jetzt sage, ist etwas, das sehr schmerzlich ist, wenn wir das wirklich an uns ranlassen. Und ich bitte Sie wirklich intensiv, das mit Ihrem Leben zu verbinden. Wir lassen uns alle gegeneinander in Stellung bringen, weil man sich über das definiert, was mich im Besonderen ausmacht. Statt, wie wir in einem der Vorträge hörten, die Vielfalt zu feiern, wird Vielfalt oft zum Grund der eigenen Identitätsbildung. Also zum Beispiel, ich bin, also nicht ich, sondern jemand kann das von sich sagen, ich bin mit Fleisch und Blut, Haut und Haaren Bayern-Fan. Und dem Herrn Hopp von Hoffenheim, dem sage ich mal ordentlich meine Meinung. Meine Identität ist, ich bin Bayern-Fan. Das stärkt meine Identität. Und dann darf ich dem anderen auch mal richtig eine verbale Ohrfeige auf dem Banner um die Ohren schlagen. Oder ich bin Linker und ich erkenne doch in den Bürgerlichen und Rechten die wirkliche Gefahr, die es zu bekämpfen gilt. Ungleichheit, bürgerlicher Snobismus, da muss das getan werden. Oder ich bin Deutscher und ich will, dass unser Land auch unseres bleibt. Darum müssen wir vorsichtig sein und Ausländer nach Möglichkeit wieder raus. Oder ich denke an jemanden wie Erdogan, der sich als türkischer Muslim dazu hingibt, im eigenen Land gegen die eigenen Bürger Krieg zu führen. Sei es Menschen mit anderen Glaubensrichtungen oder sei es Kurden. Das ist, die eigene Bevölkerung. Wer nicht so ist wie er, wird kriminalisiert. Aber die Identität im Hintergrund ist klar. Türke und überzeugter Muslim. Wir befinden uns in einer ständigen Spirale der Abwertung anderer, um uns selbst in unseren Besonderheiten zu definieren. Und es fällt uns allen so leicht, die Nase zu rümpfen und uns zu distanzieren von dem, was andere Dummes machen, Dummes wollen, wie sie dumm sind. Hauptsache, unsere Identität stärkt sich dadurch. Das gilt auch für die Politiker. Schelte gegen die da oben. Manche haben das ja mitverfolgt. Es ist schon erstaunlich, wie auch in Durmersheim mit Politikern umgegangen wird, die sich für andere einsetzen. Und wenn sie nicht genau meine Klientelinteressen vertreten und das machen, was ich will, dann wird ordentlich ausgeteilt. Es gibt politische Gruppen und auch manche Journalisten, die haben sich diese Aufspaltung der Gesellschaft geradezu zum Programm gemacht. Nach Merkmalen wie Nationalität, sexueller Orientierung, nach Geschlecht oder politischer Haltung etwa. Das ist das Problem der sogenannten Identitätspolitik. Da gibt es in der Politikwissenschaft sogar einen Begriff. Wenn ich einzelne Identitätsmerkmale herausgreife und die Bedürfnisse einer Minderheit in den Fokus des gesamtgesellschaftlichen Interesses rücke. Und jetzt entscheidet sich alles daran, wie wir mit dieser Minderheit, mit dieser ganz eingeschränkten, partikularen Identität umgehen. Und dabei verlieren wir vollkommen das Verbindende aus dem Blick. Als Immaculée Ilibagiza von dem Genozid in Ruanda erzählt hat, wissen Sie, wo es mich richtig getroffen hat? Sie hat erzählt, wie die Hutu, die Mehrheitsgruppe, die später diesen Genozid verursacht hat, wie die 2 Jahre, bevor das Ganze stattgefunden haben, einen Radiosender installiert haben, der keine andere Aufgabe hatte, als Tag und Nacht Hass zu schüren. Das sind die Tutsi. Das ist die Minderheit. So sind wir nicht. Die Macht gehört uns. Die Tutsi wollen uns die Macht wegnehmen. Und dann ging es gegen die Tutsi und man hört das und hört das und hört das und das geht einem in Fleisch und Blut über. Und als dann zu den Waffen gerufen wurde, da war man innerlich bereit, konnte seine Machete nehmen und konnte die Nachbarn einfach abschlachten. Glauben wir denn, wir sind so viel besser? Sind wir so viel besser? Sind das die primitiven Schwarzen in Ruanda? Es war nicht anders. Die verräterische Sprache der Nazis, die sogenannte Sprache des Dritten Reiches, die den Mord an den Juden beispielsweise vorbereitet hat. Und ich denke daran, was man heute an Hasskommentaren im Internet lesen kann. Und es sind nicht nur die psychisch Labilen, die durch das, was man am Hass im Internet finden kann, bereit werden, anderen Gewalt anzufügen. Matthäus 5 sagt Jesus das. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu dem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist sogar des Hohen Rates schuldig. Und wer sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Jesus versteht, Mord beginnt in der Sprache. Und in der Sprache beginnt auch die Distanzierung, dass ich mich vom anderen Menschen trenne. Von allem und jedem. So einer bin ich nicht. Ich bin kein Tutsi. Oder unter Christen, ich bin bestimmt kein Charismatiker. Ich bin keiner, der Tattoos trägt. Ich fahre doch kein SUV. Ich bin keiner, der und so weiter. Das kann man ja mit allem durchspielen. Und mit der Trennung beginnen auch die Schubladen. Und das Schlimme daran ist, ich mache den anderen an irgendwelchen Merkmalen fest, ohne sein Gesicht und seine Lebensgeschichte zu beachten. Ich glaube, dass wir als Gemeinde tatsächlich ein Ort sein können, an dem Unterschiede in den Hintergrund treten und wir wirklich Vielfalt feiern können, uns als Ergänzung erleben. Aber da geht es nicht um ein Wohlgefühl, das ist schnell weg. Da geht es nicht um eine Überzeugung von Multikulti, das ist schnell weg im Konfliktfall, sondern es geht, und das ist die Herausforderung um Hingabe. Und das will ich am Beispiel Jesu gleich erklären. Es kostet uns alles. Es kostet uns alles, woran ich mich mit meiner Identität festmache, das nicht Jesus ist. Galater 3 schreibt Paulus, ihr seid alle, und da schreibt er an eine junge Gemeinde, ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, ihr habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus. Das heißt nicht, dass die Unterschiede verschwinden oder bedeutungslos werden. Im Gegenteil. Aber die Unterschiede sind nicht mehr das Hauptkriterium dafür, wer ich bin. Ich bin eben nicht zuerst Mann oder Frau, Jude oder Grieche, sondern ich bin zuallererst in Christus getauft und Kind Gottes. Ich möchte das an Jesus festmachen. Drei Punkte, kurz. Jesus sieht den Einzelnen und nicht seine Gruppenzugehörigkeit. Jesus sieht den Einzelnen als von Gott geliebt und Jesus gibt sein Leben für den Einzelnen. Jesus hat sich nicht von den trennenden Zuschreibungen abhalten lassen und die gab es damals im Judentum in massiver Weise. Denken Sie an die bekannte Geschichte, die wir auch an einem der Kontaktgottesdienste erst hatten, an die Frau aus Samaria. Also da gab es mindestens drei Kriterien, warum Jesus mit dieser Frau nichts hätte zu tun haben dürfen. Erstens, eine Frau aus Samaria ist eine Ungläubige, eine Heretikerin, eine Gotteslästerin. Zweitens, eine Frau ist es nicht würdig, dass ein Rabbi alleine so mit ihr spricht. Und drittens war diese Frau in ausgesprochen ungeordneten Lebensverhältnissen, in dem sie in wilder Ehe mit einem Mann zusammenlebte. Und auch das hat sie für unrein gemacht. Ich frage Sie, hat Jesus diese Frau als die Frau in der wilden Ehe gesehen? Als die Frau aus Samaria? Als die Frau? Jesus begegnet dieser Frau in ihrer einmaligen Lebensgeschichte. Voller Liebe. Jesus schaut nicht auf die äußeren Zuschreibungen, auf das, was die Jünger abgehalten hätte, wo die Jünger gesagt hätten, das geht nicht, das ist unmöglich, mit so jemandem kann man doch nichts zu tun haben. Überhaupt war Jesus sowas von herrlich unbefangen bei diesen ganzen Zuschreibungen. Die Sünderin, vielleicht eine Prostituierte, die kam, um ihm die Füße zu waschen. Hat er die Prostituierte gesehen, so wie die anderen, die gesagt haben, mit solch einer Frau kann er doch keinen Kontakt haben? Nein, er hat diesen Menschen gesehen. Diesen kostbaren, von Gott geliebten Menschen. Hat er bei der Ehebrecherin, die zu ihm gebracht wurde, die Frau gesehen, die nicht mehr zu berühren ist, die gesteinigt werden muss? Er hat in ihr diesen einmaligen Menschen gesehen, den Gott geschaffen hat und Gott liebt. Und so hat er das durchgängig gemacht. Wo wir einen Schritt zurückgehen, ohne einen Menschen zu kennen, nur weil er ein bestimmtes Auto fährt, sich irgendwie kleidet, eine bestimmte Partei wählt, eine Hautfarbe hat, da sieht Jesus nicht diese äußeren Merkmale, sondern den einzelnen Menschen. Das konkrete Gesicht. Darum bitte ich dich heute Morgen, enthalte dich eines Urteils. Und das geht so schnell in uns. Wir wollen ja alle gute und nette Menschen sein. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn ich das hier selbst beherzigen könnte, das wäre großartig. Das geht so intuitiv. Man hat so schnell auch einen Milieuekel. Ja, das ist so ein bekanntes Wort. Also ich sage Ihnen, in bestimmten Wohnzimmern fühle ich mich einfach nicht wohl. Ist einfach so. Es gibt Musik, damit kann man mich quälen. Ja, und dann hat man automatisch, oh, ja, das trägt nicht dazu bei, dass ich jemanden sympathisch finde. Wobei das ja völliger Quatsch ist. Ich möchte deswegen heute Morgen dazu ermutigen, wie Jesus den Einzelnen zu sehen, sich davon zu enthalten, andere in Schubladen einzuteilen, sondern die Geschichte und das Gesicht und den Namen des anderen zu sehen. Gott ruft jeden beim Namen. Er kennt unser Gesicht. Nur so mit Namen, von Angesicht zu Angesicht, sollten wir sprechen. Bevor du die Machete in die Hand nimmst, nimm einfach mal ein einzelnes Tutsi-Kind in den Arm und schau ihm in die Augen, nenne ihn beim Namen. Lass dir Zeit, dieses Kind wahrzunehmen. Und dann überlege, ob du es umbringst. Stell dich doch mal vor Herrn Hopp, blicke ihn an, frag ihn nach seinen Familienverhältnissen, nach seinen Enkeln, nach seinen Hobbys. bevor du ein Banner ziehst. Das zweite ist, Jesus sieht den Einzelnen als von Gott geliebt. Wir sollten uns immer eine Kontrollfrage vor Augen halten. Und das gilt für alles, was wir über einen anderen Menschen denken, was wir über einen anderen Menschen sagen. Und da erwische ich mich in ganz verschiedenen Kontexten. Also als Pfarrer mache ich wenig Fehler, dass ich irgendwelche schlechten Dinge sage. Aber im Freundeskreis oder in der Ehe, da ist es auch schon mal locker, dass ich über jemand anderen was sage, wo ich danach denke, passt das zu diesem Kriterium? Bevor ich etwas poste? Was immer wir einem anderen sagen oder tun, habe ich bedacht, dass Jesus für diesen Menschen sein Blut vergossen hat. Egal, was ich denke, sage, poste, wie ich einem Menschen begegne, habe ich bedacht, dass Jesus sein Blut für ihn vergossen hat. Jesus hätte allen Grund gehabt, seine Jünger zu verschiedenen Zeitpunkten zu verlassen. Er hätte sich distanzieren können von diesen Versagern und von diesen sündigen Menschen. Es wäre so einfach gewesen, dass Jesus gesagt hätte, schaut euch diese armseligen Menschen an, diese Sünder. Das hat er nicht ein einziges Mal getan. Das ist das, was Einheit schafft, der Weg, den Jesus in die Hingabe gegangen ist. Nicht durch Macht hat er Einheit hergestellt, nicht durch Zwang, nicht dadurch durch Konformität, dass alle gleich sein müssen, sondern durch seine Liebe am Kreuz. Unter dem Kreuz ist der Ort, wo ich den Wert des anderen Menschen erkenne. Gott, der ihn hätte richten können, hat ihn nicht gerichtet, hat auch mich nicht gerichtet. Und wer bin ich, das je zu vergessen, wie viel der andere wert ist? Deshalb noch einmal, prüfe deine Gedanken über andere Menschen immer am Kreuz. Du musst mit ihnen nicht einer Meinung sein. So wie wir es auch vorhin gehört haben, wir dürfen miteinander streiten. Wir sollen miteinander streiten. Wir dürfen Vielfalt feiern. Wir können uns aneinander reiben und aneinander wachsen. Das ist alles gut. Aber prüfe alles am Kreuz. Und zuletzt, Jesu Hingabe ist der Weg zur Einheit. Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben, um einer von uns zu werden. Er kam mitten in unsere eigene Lebensgeschichte hinein. Und die Frage ist jetzt, bist du bereit, in die Lebensgeschichte eines anderen hineinzukommen? Und dabei genauso all das aufzugeben, worauf du Anspruch hättest. Dich eben nicht mehr an deiner Bildung, an deinem Stand, deinen guten Taten, deinem Geschmack, deiner Vereinszugehörigkeit oder was auch immer festzumachen, sondern alles loszulassen und mit Jesus diesen Weg der Hingabe zu gehen. Es war für mich auch sehr bewegend, als Immaculée, diese Frau aus Ruanda, das erzählt hat, wie sie zur Versöhnung gefunden hat. Das hatte damit zu tun, aufzugeben und sich hinzugeben. Mit diesem ganzen Groll, die Verletztheit, den Hass aufzugeben. Und dann wird jemand zu einem Menschen, der Versöhnung ausstrahlen und leben kann. Zukunftsfähige Gemeinde sind wir, so meine ich, da, wenn bei uns Menschen genau so gesehen und behandelt und so wertgeschätzt werden, wie das bei Jesus der Fall war. Wenn nicht die Unterschiede unsere Identität ausmachen. Wir wollen sie nicht übergehen, wir sehen sie als Bereicherung. Aber er begegnete der samaritischen Frau natürlich als samaritischen Frau, weil sie das war, aber er macht ihre Identität nicht daran fest. Bevor ich ein Mann bin oder ein Deutscher oder ein Akademiker oder ein Büchernarr oder evangelisch, bevor ich irgendetwas davon bin, bin ich Gottes Kind. Von Gott geschaffen. Eine letzte Entdeckung dazu. Ich habe einmal in der 4. Klasse mit einer Schulklasse den Stammbaum Jesu im Lukas-Evangelium gelesen. Und da heißt es dann ja, Jesus kam von Josef, Josef kam von und dann geht das Ganze weiter und weiter bis zu Adam und dann heißt es, und Adam, der war Gottes. Und plötzlich meinte ein Schüler, ist ja krass, dann sind wir ja alle sozusagen Brüder und Schwestern. Ich will es am Ende so sagen, was wir zuerst brauchen, das ist nicht die Wahrnehmung unserer Unterschiede, auch nicht in der Gemeinde, sondern wir brauchen unsere Wahrnehmung, wer wir in Christus und unter dem Kreuz sind. Und das hat damit zu tun, woran du deinen Wert und deine Identität festmachst. Bist du das, was du in den Augen Jesu bist? Bist du das, was Jesus für dich getan hat? Oder bist du das, was dich von anderen auszeichnet, was dich besonders macht, weil du anders bist? Bist du Gottes Kind? Bist du in Christus und geliebt? Bist du unter dem Kreuz Jesu? Hast du deinen Wert ganz in ihm und in seiner Liebe zu dir? Dann blick dich um. Du stehst auf heiligem Grund und neben dir stehen Menschen, die mit gleicher Liebe geliebt sind. Unendlich kostbar und teuer für Jesus, der sein Blut für sie vergossen hat. Wenn Gemeinde solch ein Ort ist, wenn wir hier als evangelische Kirchengemeinde in Durmersheim so ein Ort werden, dann ist Gott bei uns. Und dann mache ich mir um die Zukunft unserer Gemeinde keine Sorgen.